Vor einigen Jahren hat mein Vater zum 25-jährigen Dienstjubiläum bei seinem Arbeitgeber, von seinem Arbeitgeber, der Lufthansa, ein freies Ticket bekommen. Damit konnte er sich ein Ziel überall auf der Welt aussuchen, also dahin, wo Lufthansa halt hinfliegt, und zu diesem Ziel in der Business Class fliegen. Das ist mein Geschenk zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Und wir als Kinder haben dann natürlich versucht, Papa sofort davon zu überzeugen, ganz tolles, exotisches Ziel anzupeilen. Mit wenig Erfolg. Wer mein Vater kennt, weiß, dass er relativ bescheiden ist. Und er sagte uns dann, ja, ich werde das Ticket einsetzen, um von München nach Köln zu fliegen. Das ist eine Strecke, in der er sowieso immer hin und her pendelt zwischen seinen beiden Wohnsitzen. Dafür hatten wir als Kinder natürlich recht wenig Verständnis. Da hat man schon mal einen Freifahrtschein, da hat man ein freies Ticket, das muss man doch ausnutzen. Wisst ihr, so denken wir manchmal über die Gnade Gottes. Wenn Gottes Gnade so überreich ist, wenn Gott immer wieder vergibt, dann können wir doch sündigen, dann können wir das doch ausnutzen. Mein Predigtthema heute lautet, wie eben auch vor 3 Wochen, Gnade im Überfluss. Ein Freifahrtschein für die Sünde? Der Kontext ist, wir sind mittlerweile in Römer 6 angelangt und Paulus hat bereits schon in Römer 3 die Gnade Gottes groß gemacht, dass wir allein aus der Gnade errettet sind und nichts dazu beigetragen haben. Dann in Römer 5 macht er weiter und er sagt, die Gnade ist der Raum, in der wir stehen. Wir stehen in der Gnade, wir haben Zugang zur Gnade. Und das Ganze mündet dann in dieser fulminanten Aussage in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und jetzt könnte man das am Ende von Kapitel 5 falsch verstehen und eben dahingehend deuten, dass man ja dann einfach mal drauf lossündigen kann, wenn die Gnade überreich ist, dann können wir die ja benutzen als Freifahrtschein. Und Paulus verneint diese Frage vehement. 2 Mal in Kapitel 6 wird diese Frage aufgegriffen. Einmal in Kapitel 1, das haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, da beginnt der erste Teil eben mit der Frage, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und Paulus beantwortet in den ersten 14 Versen von Kapitel 6, das ist der Text, den wir uns in der letzten Predigt vor 3 Wochen angeschaut haben, beantwortet er diese rhetorische Frage im Prinzip, indem er sagt, auf keinen Fall, wir sind für die Sünde gestorben. Paulus sagt, wir sind tot, wir sind gestorben für die Sünde und ein Toter lebt ja nicht mehr. Wie könnte man dann in der Sünde leben? Ich habe in der letzten Predigt auch einen Unterschied gemacht zwischen in Sünde leben und in Sünde fallen. Wir alle fallen immer wieder in die Sünde, solange wir hier auf dieser Erde sind und noch nicht im Himmel sind, werden wir leider immer wieder auch in Sünde fallen. Aber es ist was anderes, in Sünde zu fallen, Buße zu tun, gegen die Sünde zu kämpfen, sich auf keinen Fall mit der Sünde zufrieden zu geben oder ganz bewusst in der Sünde zu leben. Und darauf geht Paulus gerade in Kapitel 6 ein und sagt, wie könnten wir noch in der Sünde leben? Wir sind für die Sünde gestorben. Ein Toter lebt nicht mehr. Und Paulus illustriert das auch in Kapitel 6 im ersten Teil anhand einiger Bilder, unter anderem anhand des Bildes der Taufe. Und er sagt, wenn wir doch mit Christus gestorben sind und auferstanden sind zu einem neuen Leben, dann muss doch dieses neue Leben, unsere neue Identität, die wir in Christus haben, die muss sichtbar werden. Und dann geht er am Ende des ersten Abschnitts auf einige praktische Anwendungen ein und sagt, verinnerlicht eure Identität. Wir müssen das vor Augen haben, wer wir sind. Ja, ich habe das ein bisschen illustriert mit einem Anruf. Wenn die Versuchung anruft, geh mit dem richtigen Namen dran. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Du bist frei gemacht vom Herrn. Du bist für die Sünde gestorben. Du bist auferstanden zu einem neuen Leben. Verinnerliche deine Identität. Kämpfe gegen die Begierden. Und gib dich ganz Gott hin. Das waren so die Punkte, die wir uns in der letzten Predigt angeschaut haben. Und wir sind jetzt bei Vers 15 angelangt, wo Paulus diese Frage ein zweites Mal stellt. Ist die Gnade ein Freifahrtschein für die Sünde? Und die Antwort lautet zusammengefasst, und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Das ist sozusagen eine Predigt, die ich an 2 Sonntagen halte. Heute kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet, auf keinen Fall, wir sind von der Macht der Sünde befreit. Ja, im ersten Teil lag die Betonung darauf, dass wir gestorben sind für die Sünde. Im zweiten Teil liegt jetzt die Betonung darauf, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Wir sind befreit worden von der Macht der Sünde. Und deswegen dürfen wir nicht einfach wieder in der Sünde leben, weil das nicht das ist, was in unserem Leben passiert ist. Der Text beginnt mit der absurden Ausgangsfrage in Vers 15. Ich lese die Frage einmal vor. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade stehen? Der Paulus wirft hier wieder diese Frage auf. Und man könnte jetzt sich selber die Frage stellen, warum muss er das denn nochmal aufwerfen? Weil Vers 14 falsch verstanden werden könnte. Schaut mal, in Vers 14 könnte die Frage in Vers 15 aufwerfen. In Vers 14 hat Paulus ermutigend weitergegeben, das war der letzte Vers meiner letzten Predigt, denn die Gnade wird nicht über euch herrschen können, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Das hier ist eigentlich, wenn wir uns den Zusammenhang nochmal anschauen, als Zuspruch gedacht. Paulus sagt, kämpft radikal gegen die Sünde. Gebt alles, gebt euch Gott hin, gebt euch nicht der Sünde hin, sondern lebt ganz für Gott. Und am Ende spricht er die Gnade nochmal an in Vers 14 und sagt, das ist eure Ermutigung im Kampf gegen die Sünde. Unsere Ermutigung ist nicht das Gesetz. Unsere Ermutigung, gegen die Sünde zu kämpfen, ist nicht die Verdammnis. Ja, wenn wir doch sündigen, werden wir verdammt. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall sündigen. Paulus sagt, das, was euch motiviert, gegen die Sünde zu kämpfen, ist die Gnade. Die Gnade, die man eben nicht missbraucht als Freifahrtschein, sondern dass die Motivation ist im Kampf gegen die Sünde. Und jetzt könnte aber irgendwie doch nochmal bei dem einen oder anderen die Frage aufkommen, okay, wenn wir unter der Gnade sind, dann hat es doch keine Konsequenzen. Oder dann kann ich ja doch weiter sündigen. Und deswegen greift Paulus hier die Frage noch einmal auf, und ändert jetzt etwas seinen Schwerpunkt in der Argumentation. Aber dieser Zuspruch kann eben falsch verstanden werden. Und deswegen sagt Paulus, das sei ferne. Die Gnade ist kein Freifahrtschein für die Sünde. Die Gnade darf nicht missbraucht werden. Die Gnade darf nicht mit Füßen getreten werden. Aus verschiedenen Filmen kennt man ja vielleicht so diese typische dramatische Szene, dass einer kurz davor ist, den Abhang hinunterzufallen, sei es das Auto, das in den Abhang runterrutschen will, oder eine Person, kennen wir so ziemlich aus ganz vielen Filmen. Das ist immer diese typische Szene. Dramatik pur. Jemand ist kurz davor zu fallen und im letzten Moment gibt es den Helden, der die Person, die runterfällt, gerade noch in der Hand hält. Die Gnade zu missbrauchen ist so, als wenn wir Jesus, der uns im letzten Moment vor dem Abgrund gerettet hat und uns in seiner Hand hält, während er uns in der Hand hält, ins Gesicht spucken. Und er hält uns trotzdem weiter und wir spucken noch einmal. Das würde bedeuten, die Gnade zu missbrauchen als Freifahrtschein für die Sünde. Und mein Anliegen heute Morgen für dich ist, dass du hier aus diesem Gottesdienst gehst mit einer ganz großen Wertschätzung der Gnade Gottes, dass du verstehst, wie wunderbar die Gnade ist und dich entscheidest, nein, ich werde die Gnade nicht missbrauchen, um Sünde in meinem Leben zu tolerieren. Die absurde Ausgangsfrage, die Paulus vehement verneint. Dann macht er weiter, er erklärt das Ganze jetzt, warum das überhaupt keinen Sinn macht, warum es absurd ist, in der Sünde weiterleben zu wollen und die Gnade zu missbrauchen. Und er erklärt das in Vers 16 anhand eines grundlegenden Prinzips. Und das ist wichtig, dass wir dieses Prinzip nachvollziehen können. Da heißt es in Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Paulus beginnt und sagt, wisst ihr nicht? Also jemand, der die Gnade missbrauchen will, der auf den Gedanken kommt, hat vieles nicht verstanden. Deswegen sagt Paulus, wisst ihr nicht? Und jetzt erklärt er dieses Prinzip. Und zwei Aspekte werden aus diesem Vers, aus Vers 16 deutlich. Der erste Aspekt ist, der Mensch ist immer unter einer Herrschaft. Der Mensch ist immer unter einer Herrschaft. Paulus ist jetzt ziemlich schwarz-weiß. Er sagt, entweder oder. Ja? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod, oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das heißt, der Mensch ist nie völlig frei. Im Sinne einer autonomen, selbstbestimmten Freiheit ist der Mensch nie. Er ist entweder Sklave der Sünde oder er ist Sklave des Gehorsams. Er ist Sklave Gottes. Ihr Lieben, wir dienen immer jemandem. Ich glaube, Luther hat es auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, einer reitet dich immer. Entweder wir sind unter der Herrschaft Gottes oder unter der Herrschaft der Sünde. Da gibt es keinen Zwischenraum, keinen Spielraum, entweder oder. Wir können nur einem Herrn dienen, aber einen dienen wir immer. Menschsein ohne Gehorsam gibt es nicht. Der Mensch gehorcht immer einem Herrn. Die Frage ist, welcher Herr? Und das führt uns zum zweiten Punkt, dieses grundlegenden Prinzips in Vers 16. Paulus sagt, die Herrschaft beruht immer auf einer aktiven Entscheidung. Mit anderen Worten, sage mir, wem du gehorchst und ich sage dir, wer dein Herr ist. Du entscheidest dich, wer dein Herr ist. Da heißt es ja in Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Von der Grammatik her geht es hier darum, um ein permanentes sich zur Verfügung stellen. Ja, wem du dich dauerhaft zur Verfügung stellst, der wird dein Herr. Das ist die Person, die der Herr in deinem Leben ist. Und deswegen macht es doch keinen Sinn, wenn wir als frei gewordene Christen uns wieder der Sünde unterstellen. Aber das ist eben der Punkt. Die Sünde hat eine versklavende Wirkung. Wenn wir ihr gehorchen, wird sie uns versklaven. Ich finde es in diesem Zusammenhang überhaupt nicht hilfreich, wie wir über süchtige und abhängige Menschen zum Teil in unserer Gesellschaft reden. Da sprechen wir von einer Alkoholikerin und nehmen das Wort krank in den Mund. Ja, sie ist alkoholkrank. Sie ist suchtkrank. Ja, es könnte sein, dass ihr Verhalten etwas Krankhaftes mittlerweile an sich hat. Aber der Punkt ist doch, sie ist jetzt Alkoholikerin, weil sie sich vor vielen Jahren entschieden hat, sich dem Alkohol mit ihrem Gehorsam zur Verfügung zu stellen. Das ist der Punkt. Der Narzisst, der ist nicht einfach nur psychisch gestört, auch wenn sein Verhalten krankhaft irgendwie rüberkommt. Aber ein Narzisst hat sich vor vielen Jahren dazu entschieden, sich seiner Ich-Sucht mit seinem Gehorsam zur Verfügung zu stellen und hat über die Jahre sich verschiedene Handlungsmuster angelernt. Der Drogenabhängige ist nicht einfach drogenabhängig geworden ohne seinen Willen. Er hat sich der Droge mit seinem Gehorsam zur Verfügung gestellt. Edward Welch, der gelernte Neuropsychologe und biblische Seelsorger, er schildert in seinem Buch Abhängigkeiten, das ich sehr empfehlen kann, verschiedene Schritte, wie uns die Sünde in eine Abhängigkeit, in eine Sucht führt, wie sie uns versklavt. Ich möchte diese fünf Schritte hier einmal ganz kurz aufführen, weil sie sich auf jede Sucht beziehen können. Es ist übertragbar auf den Alkoholsüchtigen, es ist übertragbar auf den Drogenabhängigen, es ist übertragbar auf den Spielsüchtigen und es ist übertragbar auf den Pornosüchtigen. Diese fünf Aspekte sind auf alle Süchte anzuwenden. Am Anfang steht immer der Leichtsinn. Eine Person, die irgendwann versklavt ist durch die Sünde, das geschieht nicht in einem großen rebellischen Sprung unbedingt. Es sind kleine Schritte und oft steht ganz am Anfang der Leichtsinn. Eine 16-jährige Schülerin erzählt, ich war mit ein paar Leuten unterwegs und jemand hatte zufällig ein bisschen Marihuana dabei. Ich hatte das noch nie gesehen, aber einige Freunde hatten mal erzählt, dass sie es probiert hatten und sie hatten nie ein Problem damit. Also habe ich es auch probiert. Das sind so die ersten Schritte, scheinbar harmlos. Da habe ich noch alles im Griff. Man macht es halt. Alle machen es doch und die anderen haben kein Problem damit. Lässt sich auf sämtliche andere Suchtbereiche übertragen. Ich gehe ins Spielcasino und spiele einfach mal ein bisschen, nur um mal zu gucken, ob ich was gewinne. Ich mache es nur einmal und nie wieder. Am Anfang einer Sucht, einer Versklavung unter die Sünde steht Leichtsinn. Steht Leichtsinn. Die nächste Phase, die Edward Welch in seinem Buch hier aufzeigt, ist die Phase der Freundschaft. Damit ist die Freundschaft zum Suchtmittel gemeint. Zu dieser Zeit denkt die Person immer noch Herr der Lage zu sein, aber sie merkt nicht, dass sie immer mehr nach den Befehlen ihres neuen Herrn handelt. Immer mehr und immer mehr. Es fängt an, aber in dem Zusammenhang, in dieser Phase, immer mehr Spaß zu machen. Der Pornosüchtige, der aus Leichtsinn die Bilder auf dem Smartphone des Klassenkameraden gesehen hat, ist jetzt zu Hause und entdeckt die Pornografie für sich selbst und ist völlig berauscht von dieser Entdeckung. Hier geht es langsam weiter. Da ist nicht mehr nur Leichtsinn, hier entwickelt sich eine Freundschaft zu dieser Sünde, eine Freundschaft zum Suchtmittel. Die dritte Phase könnte man nennen, das ist die Phase der Verblendung. Sünde verblendet immer, immer. Die Sünde hat dann langsam immer mehr Auswirkungen im Leben dieser Person. Sowohl auf den Alkoholiker, wie gesagt, das können wir auf sämtliche Süchte übertragen. Man merkt es bei einem Schüler, der spielsüchtig ist und nur noch zockt im Internet, die schulischen Leistungen lassen langsam nach. Er merkt selber eigentlich ein Stück weit, hier passiert etwas, was eigentlich nicht gut ist. Die Ehe eines Alkoholabhängigen wird langsam immer schlimmer. Und er erkennt es aber noch nicht wirklich, weil er sich ein Rechtfertigungssystem aufgebaut hat. Sünde baut sich auch immer ein Rechtfertigungssystem auf, warum es doch nicht so schlimm ist. In dieser Phase, in der Phase der Verblendung, wird der Drogen- und Alkoholmissbrauch nicht nur einmal im Monat, sondern mittlerweile schon 2-3 Mal die Woche konsumiert. Der Spielsüchtige geht eben immer öfter ins Casino, der Pornosüchtige zieht sich immer häufiger das Material im Internet rein. Und dann kommt die nächste Phase, ich nenne sie mal, beziehungsweise Welch nennt sie Segen und Fluch. Segen natürlich hier in Anführungszeichen. In dieser Phase erweitert die Sucht immer mehr ihr Terrain. Sie nimmt immer mehr Lebensbereiche in dieser Person ein. Sie taucht fast täglich im Leben dieser Person auf und sie wird zur Standardbehandlung in seinem Leben. Auf der einen Seite spürt die abhängige Person hier den Fluch, dass Sünde eben so brutal ist. Vielleicht verliert der Alkoholiker an dieser Stelle seinen Arbeitsplatz, aber er verspricht sich immer noch einen Segen durch den Alkohol oder der Pornosüchtige durch die Pornografie. Sie ist der Trost. Wenn irgendwas nicht läuft, da fliehe ich hin. Da finde ich Trost. Das gibt mir etwas. Redet er sich ein und er merkt nicht, wie er immer tiefer in diese Sucht hineingerät. Also Segen in Anführungsstrichen. Eigentlich überwiegt der Fluch und die Person merkt es, dass der Fluch immer mehr eintritt, aber für sie überwiegt immer noch der Segen. Und die letzte Stufe ist Anbetung. Anbetung des Götzen. Das ist die Phase, wo diese Person ganz besessen ist von dem Mittel oder von der Tätigkeit, die sie abhängig gemacht hat. Der Pornosüchtige muss sich immer heftigere Sachen reinziehen, immer härtere Sachen. Der Drogenabhängige denkt jeden Tag nur daran, wie bekomme ich meinen Stoff. Das Verhalten hat tatsächlich etwas Krankhaftes. Aber was ist der Ausgangspunkt? Kommt, wir lesen nochmal Römer 6,16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Das ist der biblische Befund. Ich habe heute mal eine Kette mitgebracht. Das ist eine sichtbare Kette, die dient hier heute als Illustration. Aber ich möchte dir heute die Frage stellen und die musst du dir letztendlich für dich persönlich beantworten. Trägst du Ketten mit dir rum? Hast du vielleicht auch Ketten mitgebracht? Die sieht man nicht. Aber du weißt eigentlich, dass du sie in deinem Leben mitträgst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht hast du dich gerade in dem Schema wiedergefunden. Du kommst hier in den Gottesdienst und du stellst dich sogar so da nach außen, als wenn alles gut läuft. Aber eigentlich weißt du genau, du bist nicht frei. Vielleicht sitzt du heute im Livestream vor dem Bildschirm und du weißt genau, auf dem Wohnzimmer sitzend, du bist nicht frei. Die Sünde hat dich versklavt. Du bist ein Sklave der Sünde, weil du dich der Sünde ganz bewusst mit deinem Gehorsam zur Verfügung gestellt hast. Du hast eine Kette in deinem Leben und ich möchte dir heute durch diese Predigt aufzeigen, wie Ketten gesprengt werden können. Du musst nicht mit dieser Kette hier sitzen. Aber das Erste, was du musst dir eingestehen, dass du so eine Kette mit dir trägst. Dass du nicht wirklich frei bist, sondern dass die Sünde dich tatsächlich an diesen Punkt gebracht hat, dass du diese Kette trägst, dass du versklavt bist. Das ist das Erste, was ein Abhängiger erkennen muss. Und es fällt so schwer, das zu erkennen, wenn du drin steckst, weil du immer dir noch einreden willst, ist doch alles gut, ich habe mein Leben im Griff. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Und das musst du anerkennen, dass du versklavt bist. Und ich möchte dich heute auffordern und dich aber auch einladen, aus dieser Sklaverei rauszukommen. Und das geschieht nur durch einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Bei wem du dich zur Verfügung stellst, dessen Sklave bist du. Die Frage ist, wenn du dich der Sünde zur Verfügung gestellt hast, wie kannst du dahin kommen, dass du dich Christus zur Verfügung stellst? Weißt du, vielleicht ist es gar nicht die Pornografie in deinem Leben. Vielleicht ist es gar nicht ein Alkoholproblem. Vielleicht ist es gar nicht die Spielsucht. Aber vielleicht bist du abhängig von Menschen. Vielleicht bist du so abhängig danach, dass Menschen dir zusprechen, dass Menschen dich loben und du stellst dich bewusst irgendwie auch so dar, damit du Lob bekommst. Auch das ist eine Form von Versklavung. Dann bist du nicht von einem Suchtmittel versklavt, aber dann bist du von Menschen abhängig. Und auch davon möchte Christus dich frei machen. Vielleicht ist, also Menschen können von allem Möglichen abhängig sein. Es gibt Menschen, die entwickeln eine Abhängigkeit, dass sie sich wehtun, dass sie sich ritzen und sie empfinden in einer Messerklinge Befreiung. Ich habe mit solchen Menschen gesprochen. Das ist das, was mir in dem Moment Trost gibt, wenn ich mich selber zerstören kann. Es gibt sämtliche Dinge, die uns abhängig machen können. Die Frage ist, siehst du das ein in deinem Leben, dass du, wenn du versklavt bist mit der Sünde, sind wir ja nicht alle, ich komme gleich auf uns Christen zu sprechen, aber wenn du unter der Sklaverei der Sünde leidest, dass du das dir eingestehst heute Morgen, dann gibt es einen Ausweg, dann gibt es Befreiung. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, die wunderbare Befreiung. Paulus ändert jetzt die Stimmung im Römerbrief und er wendet das Ganze jetzt auf die Christen an. Und er fängt an in Vers 17 mit Dank. Da heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam worden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Paulus stellt hier, er spricht ja die Christen an in Rom und er stellt ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart gegenüber. Und er sagt, genau das, wovon ich gerade gesprochen habe, Sklave der Sünde, das wart ihr mal. Aber das ist jetzt nicht mehr. Und dafür danke ich Gott, dass er euch befreit hat. Ihr wart Sklaven der Sünde, ja. Ihr habt euch der Sünde zur Verfügung gestellt. Die Sünde hat euer Leben bestimmt. Ihr habt diese Ketten getragen, aber das war früher. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ihr Christen geworden seid. Und da heißt es dann weiter, er sagt, ihr seid von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das Bild der Lehre, das meint hier das Evangelium. Und Paulus sagt, ihr habt euch bereitwillig dem Evangelium ausgeliefert sozusagen. Ihr habt das Evangelium angenommen, ihr wart dem Evangelium gehorsam. Schaut mal, das Evangelium stellt jeden Menschen vor eine Entscheidung und vielleicht stellt das Evangelium dich heute vor eben diese Entscheidung, dass du dem Evangelium gehorchst. Das Evangelium ist auch eine Herausforderung. Das Evangelium beginnt damit, dass du erkennst, dass du eine Kette mit dir trägst, dass du Sklave der Sünde bist. Das Evangelium sagt, erkenne das an, dass du Jesus brauchst und dass nur er retten kann. Und dann komm zu ihm, bitte ihn um Vergebung der Sünden, übergib ihm dein Leben. Das ist der Ruf des Evangeliums. Und Paulus sagt, ihr seid dem Ruf gehorsam geworden. Das heißt, ihr habt es angenommen für euch als Christen. Er meint hier die Bekehrung der Römer. Und was folgt dann? Was folgt, wenn jemand sich zu Jesus bekehrt? Was folgt, wenn jemand das Evangelium für sich annimmt? Vers 18, freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ihr Lieben, wer dem Evangelium folgt, wird freigemacht von der Macht der Sünde. Wisst ihr, das Verb befreien, das bedeutet das Herausholen aus einer Situation, in der man von einer Sache beherrscht wird. Das Herausholen aus diesem beherrschten Zustand, das bedeutet freigemacht. Und deswegen steht das hier ja auch im Passiv. Die Römer konnten sich nicht selbst befreien, aber sie wurden frei gemacht durch Jesus Christus. Paulus sagt, das ist bei euch passiert. Jesus hat in eurem Leben die Ketten gesprengt. Ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde. Ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Sklave der Gerechtigkeit bedeutet hier, Gottes Willen zu tun. Gottes Willen zu tun, ihm gehorsam zu sein. Also das Gegenteil von Sündigen. Paulus sagt, ihr habt jetzt einen neuen Herrn. Ihr müsst nicht mehr sündigen, weil ihr von der Macht der Sünde befreit worden seid, um euch Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Ihr habt diese innere Befähigung, das Richtige zu tun. Das ist passiert. Und Paulus sagt, das ist bei eurer Bekehrung passiert. Ich möchte euch heute einen guten Bekannten von mir vorstellen. Das ist der Wladimir Pfaffenroth. Ihr seht ihn hier auf dem Bild mit seiner Frau Natascha und ihren zwei Kindern. Wladimir war 20 Jahre lang Sklave der Sünde, drogenabhängig. Ich habe nochmal mit ihm kommuniziert in dieser Woche. Er sagt, André, ich hatte 35 Entgiftungen hat er hinter sich. 35 oder über 35. Wahrscheinlich hat er bei 35 aufgehört zu zählen. Er hat 6 staatliche Therapien hinter sich. Er sagt wortwörtlich, die Psychologen haben gesagt, ich bin untherapierbar. Sie haben mich als untherapierbar abgestempelt. Der Mann gehört nicht in die Gesellschaft. Er muss ins Gefängnis. Wladimir saß 5 Jahre im Gefängnis. Aber die ganze Zeit wusste er, das hat er mir auch nochmal so bestätigt, ich wusste die ganze Zeit, es muss doch etwas geben, was mich frei machen kann. Das wusste er die ganze Zeit. Er wusste nur nicht, was. Aber die ganze Zeit hat er diese Hoffnung, auch wenn die Psychologen sagen, untherapierbar, es muss etwas geben, was mich wirklich frei machen kann. Im Jahr 2016, nach seiner 5. Überdosis, war er 2 Tage im Koma hier in Köln. Und da hat Gott ihm bewusst gemacht, Wladimir, entweder oder. Entweder oder. Und er geht daraufhin in die christliche Therapie, im Reha-Zentrum, in unserem Reha-Zentrum in Dormagen. Er vertraut Jesus. Sorry, die Geschichte bewegt mich sehr. Er vertraut Jesus da sein Leben an. Er erkennt, dass seine einzige Lösung nur in Jesus Christus liegt. Und er übergibt sein ganzes Leben Jesus. Und in dem Moment findet dieser Herrschaftswechsel statt. Da ist er nicht mehr Sklave der Sünde. In dem Moment zerreißt Jesus diese Kette und er macht ihn frei. Und wisst ihr, was Gott weiter aus Wladimir Pfaffenroth gemacht hat? Er kommt nach 2 Jahren aus dieser Therapie. Er macht bei uns das Gemeindebibelseminar. Er macht jetzt gerade eine Seelsorgeausbildung. Er hat geheiratet. Er hat 2 glückliche Kinder mit seiner lieben Frau. Er leitet jetzt eine Reha, wo andere Drogensüchtige hinkommen. Das ist die Reha in Hasselbach. Und wenn ihr das Lebensbeispiel jetzt einmal vor Augen habt, und dann lesen wir nochmal Vers 18, freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. 1:1 die Lebenssituation von Wladimir. Und wenn du heute Morgen erkennst, du sitzt hier in Ketten, dann möchte ich dir Mut machen. Jesus kann dich frei machen. Und ich lade dich heute dazu ein, dich ganz bewusst zu bekehren, dass du zu Jesus kommst und sagst, ich kann nicht, ich bin ein Sklave der Sünde. Mach du mich frei. Nimm die Sünde aus meinem Leben. Vergib du mir. Ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Und weißt du, was Jesus dann macht? Er macht dich frei. Bitte denk nicht, du musst erstmal frei werden, um zu Gott zu kommen. Du schaffst es nicht, alleine frei zu werden. Komm mit deinen Ketten zu Jesus und er sprengt die Ketten. Er macht dich frei. Und dazu lade ich dich heute ein. Am Ende der Predigt wirst du die Möglichkeit haben, das auch sichtbar zu machen, indem du nach vorne kommst und das für dich annimmst, dass Jesus wirklich dich frei machen kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass dieser Vers, dass dieser Text an Christen gerichtet ist. Und deswegen möchte ich uns Christen diesen Vers ermutigend weitergeben. Schau mal zurück, was Jesus in deinem Leben getan hat. Vergleich du mal dein Früher und dein Jetzt. Guck mal, wo du früher warst und was Jesus aus dir gemacht hat. Das soll uns dankbar stimmen. Das soll uns aber auch ermutigend stimmen. Vielleicht kämpfst du momentan mit verschiedenen Sünden in deinem Leben. Dank heute auch dem Herrn dafür, dass du sie nicht mehr machen musst, dass die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen ist, dass du mit einer inneren Befähigung gegen die Sünde kämpfen kannst. Aber schließ bitte auch die richtigen Schlussfolgerungen für dein Leben und kämpfe gegen sie. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, zur notwendigen Realisierung. Zur notwendigen Realisierung dessen, was geistlich in unserem Leben schon passiert ist. Da heißt es in Vers 19, ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Paulus sagt, ich rede menschlich. Das bedeutet, ich verwende eine Alltagssprache. Ja, und das Bild von der Sklaverei, das war damals gerade auch den Christen in Rom gang und gäbe. Das ist eine Situation aus dem Alltag, so ähnlich wie Jesus das mit den Gleichnissen macht. Er nimmt Situationen aus dem Alltag und vermittelt eine geistliche Wahrheit. So macht Paulus das hier und er sagt, ich wähle das Bild aus der Alltagssprache. Warum macht er das? Er sagt, wegen der Schwachheit eures Fleisches willen. Das kann unterschiedlich ausgelegt werden. Ich denke, es geht hier nicht um eine moralische Schwäche bei den Christen in Rom, sondern es geht einfach allgemein darum, dass wir als Menschen in unserem theologischen Verstehen begrenzt sind. Ja, uns fällt es oft schwer, gewisse tiefe theologische Wahrheiten wirklich zu fassen. Deswegen sagt Paulus, ich mache es ein bisschen leichter. Ich wähle ein Bild aus der Alltagssprache. Und dann folgt die Aufforderung, wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Paulus wählt hier das frühere Leben wieder. Also ihr merkt vielleicht in diesem Abschnitt so ein ständiges Springen zwischen das war früher, das ist jetzt, das war früher, das ist jetzt. Und Paulus sagt, schaut mal auf euer früheres Leben zurück. Ihr habt euch mit Leib und Leben, also eure Glieder, euren ganzen Körper, habt ihr voll der Sünde zur Verfügung gestellt. Zur Unreinheit, Können wir uns vorstellen, was damit gemeint ist? Und zur Gesetzlosigkeit. Also Gesetzlosigkeit bedeutet Übertretung, Sünde, das, was Gott nicht will. Ihr habt euch total hinein versetzt und mit Leib und Leben euch der Sünde hingegeben. Und da wurde immer nur mehr Gesetzlosigkeit drüber. Und Paulus sagt mit dieser Intensität, gebt euch jetzt mit Leib und Leben dem Herrn hin. Und werdet Sklaven der Gerechtigkeit. Früher habt ihr mit allem, was ihr habt und konntet, dafür gelebt. Aber die Bekehrung bedeutet ja immer eine 180-Grad-Wende. Und die muss auch realisiert werden. Ganz konkret. So sagt Paulus jetzt, früher habt ihr dafür gelebt, mit allem, was ihr habt und konntet. Jetzt gebt euch ganz dem Herrn hin und werdet Sklaven der Gerechtigkeit. Unterstellt euch ihm, denn er ist ein guter Herr. Und lebt das wirklich aus. Und dann kommt am Ende die Heiligkeit dabei raus. Das lesen wir am Ende dieses Verses. Douglas Moo schreibt in seinem Römer-Kommentar, wenn wir uns als Sklaven dazu verpflichten, das Richtige vor Gott zu tun, führt dies zu einem Leben, das zunehmend gottzentriert und weltentsagend ist. Das ist das, was die Bibel auch an anderen Stellen mit Heiligung beschreibt. Paulus sagt, realisiert das, was in eurem Leben schon passiert ist. Wie nennt er die römischen Christen? Wenn wir jetzt nochmal Kapitel 1, Vers 7 aufschlagen würden, dann würden wir feststellen, er spricht sie als Heilige an. Das heißt, ihr seid schon heilig, aber jetzt lebt auch heilig. Ihr seid schon gerecht, aber jetzt lebt auch gerecht. Ihr seid schon freigemacht. Die Kette ist de facto zerbrochen worden, aber jetzt lebt auch so, als wenn die Sünde kein Anrecht mehr auf euch hat. Das heißt, verwirklicht das, was geistlich schon passiert ist in eurem Leben. Das heißt, aus dem Sein muss immer das Sollen folgen. Ihr seid befreit von der Macht der Sünde, jetzt lebt das konkret aus, verwirklicht den Sieg in eurem Leben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs übernehmen die Alliierten die Kontrolle über Berlin. Wer sich so ein bisschen in der Geschichte auskennt, der weiß, dass diese Schlacht um Berlin eine ganz entscheidende Schlacht war. Und mit der Kontrolle über Berlin ist die Macht des Dritten Reichs gebrochen worden. Der Krieg ist jetzt offiziell vorbei. Trotzdem gibt es im ganzen Land verteilt noch einzelne Nester mit Aufständischen. Einzelne kleinere Städte werden immer noch von Nazis kontrolliert, die sich nicht beugen wollen. Das Hitler-Regime ist zwar offiziell nicht mehr an der Macht, offiziell ist der Sieg geschehen, die Macht ist gebrochen worden, aber sie muss in den einzelnen Nestern noch realisiert werden. Auch die einzelnen Aufständischen müssen bekämpft werden. Wenn man sie nicht bekämpft, werden sie wieder zu stark. Und schaut mal, das ist doch genau die geistliche Realität im Leben eines Christen. Der Sieg ist errungen worden in Christus. Paulus sagt, ihr seid nicht mehr, das schreibt er Christen, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde. Ihr habt jetzt einen neuen Herrn. Aber die Begierden in uns. Die Sünde ist noch gegenwärtig in unserem Leben. Und sie wird es so lange sein, bis wir beim Herrn im Himmel sind. Aber das, worum es geht, ist, diese Aufständischen jetzt zu bekämpfen und den Sieg, der offiziell errungen ist, in unserem Leben wirklich zu verwirklichen. Und dabei müssen wir alles geben. Heiligung ist eine Sache, die 100% der Herr wirkt und 100% wir gehorsam sein müssen. Beides. Und deswegen will ich dich auch ermutigen mit dieser Predigt, aber auch herausfordern, sei radikal gegen Sünde in deinem Leben. Vielleicht hast du dich heute wiedergefunden in der Skala mit den 5 Stufen nach unten, obwohl du sagst, ich bin ja eigentlich Christ, aber ich stecke da drin. Weißt du was, da hast du wieder die Sünde in deinem Leben. Die hast du so viel Anrecht gegeben. Du bist der Sünde gefolgt und sie hat immer mehr Kontrolle über dein Leben bekommen. Da möchte ich dich heute auch einladen, heute einen Neuanfang zu machen als Christ. Dass du heute auch am Ende der Predigt zum Kreuz kommst und sagst, ich will radikal mit der Sünde brechen. Heute ist der Tag, wo ich nochmal sage, Herr, ich will ganz entschieden jetzt wieder kämpfen. Ich bitte um Vergebung, dass ich es so leichtfertig genommen habe mit Sünde in meinem Leben. Aber ab heute will ich in deiner Kraft und von deinem Sieg her, in deiner Gnade alles geben, um die Sünde zu besiegen. Auch dich lade ich heute ein, nach vorne zu kommen, wenn du gemerkt hast, auch als Christ hat die Sünde dich wieder mehr und mehr in den Griff bekommen. Und dann schließt Paulus diesen Gedankengang in Römer 6 mit einer tiefgreifenden Motivation. Das ist mein letzter Punkt. Er will die Christen nochmal abschließend motivieren. Kämpft, verwirklicht diesen Sieg in eurem Leben. Und auch hier zunächst einmal wieder der Blick in die Vergangenheit, die Verse 20 und 21. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, Da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Paulus sagt, schaut doch mal zurück, wie sah euer Leben aus damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Und das ist der richtige Blick als Christen in unsere Vergangenheit. Wir sollten uns schämen. Ich finde es manchmal fast ein bisschen krass, wenn Christen bei einem Zeugnis über ihre Vergangenheit erzählen und die Vergangenheit irgendwie schön malen, so als heldenhaftes, das alles habe ich getan. Und dann kam Christus in mein Leben. Ja, Moment, wenn wir auf unsere Vergangenheit schauen, wir sollten uns schämen. Was haben wir da gemacht ohne Christus? Paulus sagt, das sind Dinge, wenn ihr zurückschaut, ihr schämt euch doch dessen jetzt. Das Ende davon ist der Tod. Paulus sagt, Wahnsinn, wenn ihr zurückschaut, euer Leben war so kaputt. Was war das für eine Lebensweise? Römer 1 kann uns da einen Einblick geben. Römer 1, 28 bis 32. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Das war die Vergangenheit auch der römischen Christen. Und Paulus sagt, das ist doch beschämend, wenn wir zurückschauen auf unser altes Leben. Da wollen wir doch nicht wieder hin. Da können wir doch die Gnade nicht als Freifahrtschein für die Sünde benutzen. Das ist ja so, als wenn das Volk Israel sagt, wir wollen zurück nach Ägypten. Ja, das wollten sie auch. Obwohl sie da aus der Sklaverei kommen. So verblendet die Sünde uns manchmal, dass wir wieder zurück wollen, dass wir auch als Christen, obwohl wir unsere Vergangenheit kennen, dass uns wieder Gedanken kommen, dass das attraktiver ist als das, was wir momentan in Christus erleben. Das ist die Verblendung der Sünde. Und Paulus sagt, schaut mal zurück in die Vergangenheit. Wollt ihr das wirklich? Das sind doch Dinge, derer ihr euch jetzt schämt. Und das Ende war der Tod, nicht nur der leibliche Tod, sondern die Trennung von Gott. Das hat euch die Sünde gebracht. Und was ist die Gegenwart? Vers 22 und 23. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was für ein Kontrast, ihr Lieben. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder auch vergegenwärtigen sollten. Was waren wir in der Vergangenheit? Wohin hat das geführt? Was haben wir jetzt in Christus? Deswegen ist auch das Abendmahl so wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was er getan hat. Er hat uns frei gemacht. Er hat die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen. Er hat uns alles vergeben. Wir haben eine wunderbare Perspektive. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben so eine wunderbare Perspektive. Und Paulus schiebt das hier nochmal nach als tiefgreifende Ermutigung. Kämpft gegen die Sünde. Missbraucht die Gnade in eurem Leben nicht als Freifahrtschein für die Sünde, sondern erkennt die Gnade, die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben und lebt jetzt erst recht für ihn als Sklaven der Gerechtigkeit. Wenn du versucht bist, deiner Sünde wieder nachzugehen, schau zurück in deine Vergangenheit und stell fest, wohin sie dich geführt hat. Aber schau bitte auch darauf, wo Christus dich rausgeholt hat. Da willst du doch nicht wirklich wieder zurück, oder? Wisst ihr, wir wollen jetzt zum Abschluss dieser Predigt zwei Lieder miteinander singen. Bitte die Musiker schon mal nach vorne zu kommen. Und während diesen Liedern möchte ich zu einer Aktion einladen. Ich habe heute ganz viele Ketten mitgebracht, kleinere Ketten. Das ist eine symbolische Aktion, die wir jetzt gleich durchführen wollen, während wir die Lieder gleich zusammen singen. Ich lade heute Morgen zwei Personengruppe ein, sich eine Kette zu nehmen und während wir die Lieder singen, nach vorne zum Kreuz zu kommen. Zunächst einmal möchte ich die Menschen einladen, die sich ganz bewusst bekehrt haben, die eigentlich den Sieg Jesu in ihrem Leben erlebt haben. Aber vielleicht sitzt du hier und du stellst fest, dass die Sünde dich wieder so sehr umgarnt, dass du auch in letzter Zeit immer wieder gefallen bist. Und ich möchte dich einladen, heute noch einmal ganz bewusst nach vorne zu kommen. Du kannst dir so eine Kette nehmen, dich dann vor das Kreuz stellen und einfach für dich nochmal um Vergebung zu beten, während wir gleich stehend diese Lieder singen. Und dann werde ich mit einer Zange da vorne stehen, mit einer größeren Zange. Und du kannst mit dieser Kette kommen und wir werden sie gemeinsam zertrennen. Dann kannst du mit diesen zwei beiden kaputten Kettenstückchen nach Hause gehen und die sollen sich daran erinnern, Christus hat in deinem Leben die Macht der Sünde gebrochen. Du musst nicht mehr dieser Sünde nachgehen und es soll dich ermutigen. Ich möchte heute aber auch diejenigen einladen, nach vorne zu kommen, die Sklaven der Sünde sind und diese Befreiung in Jesus Christus einfach noch nie in ihrem Leben erlebt haben. Weißt du, es ist uns so ein Anliegen, dass du nicht hier rausgehst und deine Kette wieder mitnimmst. Es ist so sehr unser Anliegen, dass du Befreiung erlebst. Als einer, der das selber erlebt hat, Christus hat mich so sehr aus der Sklaverei der Sünde befreit, wünsche ich es mir für dich, dass du befreit rausgehen kannst aus diesem Gottesdienst. Und ich lade dich ein, dir dann auch eine Kette zu nehmen und nach vorne zu kommen. Aber diese Kette werden wir noch nicht durchtrennen. Weil sonst könnte der Eindruck entstehen, eine Bekehrung geschieht, indem man einen symbolischen Akt vollzieht. Sondern nimm deine Kette und gestehe damit ein, ich habe diese Kette in meinem Leben, ich bin versklavt. Aber bleib dann hier vorne stehen und wir werden nach dem Gottesdienst dann zusammen beten. Da kannst du dein Leben Jesus übergeben und anschließend, nachdem das geschehen ist, werden wir gemeinsam die Kette zertrennen, dass du mit einer kaputten Kette nach Hause gehen kannst. Zu dieser Aktion lade ich ein.